For almost 40 years, DR Power Equipment has been the go-to for homeowners who want professional-level outdoor power equipment. Whether you're managing acres of overgrown fields or just want to have the best lawn on the block, DR Power has everything you need to conquer your piece of the outdoors. Visit drpower.com today to learn more and shop the sale.
Here in America, work is in trouble. We've offshored our manufacturing, sent away good jobs, and lost so much ability to make things. American Giant is pushing back against that tide. They make high-quality clothing for a summer wardrobe you'll love, all made right here in the USA. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Thüringen steht vor der nächsten spannenden Entscheidung. Am 1. September sind Sie aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Aber wer steht zur Wahl und wie ist die politische Lage in Thüringen?
Ja, diesen und weiteren Fragen geht der politische Podcast Reden wir über Thüringen, der Thüringer Funke-Zeitung TA, TLZ und OTZ auf den Grund. In den kommenden Wochen sprechen wir mit den Spitzenkandidatinnen und Kandidaten der bereits im Landtag vertretenen Parteien, sowie einer Partei, die nach den jüngsten Umfragewerten eigentlich gute Chancen hat, mit einem zweistelligen Ergebnis in den Thüringer Landtag einzuziehen. Wir, das sind heute mein Kollege Elmar Otto und ich, Elena Vogel. Wir sind beides landespolitische Reporter bei Funk in Thüringen.
Unser heutiger Gast ist Madeleine Henfling von den Grünen. Sie ist parlamentarische Geschäftsführerin der Landtagsfraktion, Landtagsvizepräsidentin und bildet mit Umweltminister Bernhard Stengele das Spitzenkandidatenteam ihrer Partei. 2019 haben die Grünen mit 5,2% noch gerade eben den Sprung ins Parlament geschafft und bilden mit Linken und SPD eine Minderheitsregierung. Aktuell würden die Grünen an der 5%-Hürde scheitern. Herzlich willkommen, Madeleine Henfling.
Hallo. Ja, Frau Henfling, haben Sie sich eigentlich schon von Ihren Koalitionspartnern verabschiedet?
Nee, natürlich nicht. Warum sollte ich mich von meinen Koalitionspartnern verabschieden? Erstens läuft die Legislaturperiode noch und wir koalieren noch und regieren ja auch noch mit, auch wenn wir momentan in der sitzungsfreien Zeit sind. Und das Ziel ist natürlich, in den Thüringer Landtag wieder einzuziehen. In welcher Konstellation, das wird sich dann zeigen. Die Lage ist ja etwas interessant, um es mal so zu formulieren. Und wir wissen noch nicht so richtig, wer nach dem 1. September tatsächlich im Thüringer Landtag sitzt. Aber wir kämpfen natürlich dafür, wieder im Thüringer Landtag zu sitzen.
Na, eine Fortsetzung von Rot-Rot-Grün wird es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht mehr geben.
Das sieht momentan danach aus, das ist richtig. Das heißt ja aber nicht, dass wir nicht dafür kämpfen, dass wir progressiver Teil beispielsweise einer anders geführten Landesregierung sein werden. Das hängt sehr viel davon ab, auch wie beispielsweise die CDU sich entscheidet, mit wem sie tatsächlich koalieren will. Wir haben schon im letzten Jahr relativ deutlich gesagt, dass wir in dieser schwierigen Lage in Thüringen für Regierungsbildung zur Verfügung stehen, natürlich unter den demokratischen Parteien und dementsprechend ist diese Bereitschaft nach wie vor auch da.
Während die Grünen schwächeln, würden sich für das gerade erst gegründete BSW etwa ein Fünftel der Wähler entscheiden und stärkste Kraft bleibt die mit Abstand die AfD und an Platz 2 liegt die CDU. Also vieles spricht dafür, dass sie jahrelang an den Menschen vorbeiregiert haben, oder?
Das würde ich so nicht sehen. Ich glaube, wir hatten einfach sehr schwierige 5 Jahre. Wir sind in Thüringen als Grüne immer sehr abhängig vom Bundestrend. Das heißt also, wenn es auf Bundesebene nicht so gut läuft, und das tut es ja momentan an vielen Stellen auch nicht, dann schlägt das bei uns immer sehr durch. Ich glaube nicht, dass wir an den Leuten vorbeiregiert haben. Ich glaube tatsächlich, dass die Situation mit den Krisen, die wir hatten, ein Stück weit mehr Aufarbeitung bräuchte und daraus müssten mehr Lehren gezogen werden. Das war aber in dieser Minderheitsregierung, die ja eh schon eine Herausforderung an sich war, einfach auch nichts, was man nochmal eben so hätte nebenbei machen müssen. Ich glaube, wir müssen drüber reden, wie wir Politik gerade in Ostdeutschland machen, auch als Parteien. Das ist aber jetzt etwas, was ich gerade nicht im Wahlkampf aufarbeiten will und was auch in den Wahlkampf, glaube ich, aus meiner Sicht nicht reingehört. Ich würde nicht sagen, wir haben vorbeiregiert. Ich glaube, wir haben es geschafft, in dieser Minderheitsregierung, in diesen schwierigen, krisenhaften Zeiten mit Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, tatsächlich Kurs zu halten. Auch wenn das vielleicht für den einen oder die andere ganz häufig nicht so erscheint. Aber dass wir dieses Bundesland stabil gehalten haben, ist, glaube ich, schon auch eine Leistung, die wir da erbracht haben.
Aber hat Ihnen dann das Agieren der Bundespartei extrem geschadet aus Ihrer Sicht? Ja, wahrscheinlich. Das Heizungsgesetz, die Kommunikation dazu war schwierig, freundlich formuliert, oder?
Also ich würde das jetzt nicht nur auf meine Bundespartei beziehen. Ich glaube, die Ampel in sich ist einfach ein schwieriges Konstrukt. Das war aber auch von Anfang an, glaube ich, klar. Eine Dreierkonstellation auf Bundesebene hatten wir so noch nicht. Der Ukraine-Krieg kam auch, ne, das war ja nichts, was man planen konnte. Und den Druck, den wir da auch bekommen haben, gerade im Bereich des Energiesektors, der war so bei Eintritt in diese Koalition auf Bundesebene nicht absehbar. Ich glaube tatsächlich, dass wir viele Kommunikationsfehler gemacht haben, dass auch der unkonstruktive Streit, der ganz häufig in der Ampel stattfindet, ein Problem ist. Und dass wir es nicht gut geschafft haben, zu kommunizieren, die Verbindung zwischen einer sozial gerechten Politik und der Klimapolitik. Es ist nicht so, dass wir es nicht gemacht haben, weil in dem jetzigen Gebäudeenergiegesetz sind ja genau diese Sachen drin, aber die Kommunikation darüber ist einfach nicht gut. Und dann darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen, dass es einfach Kräfte in diesem Land gibt, die bestimmte Transformationen nicht haben wollen und da sehr aktiv und sehr konsequent dagegen arbeiten. Das sind einmal Fragen gesellschaftspolitisch, die Frage von, wie gestalten wir Migrationsgesellschaft, aber das ist auf der anderen Seite natürlich auch der Ausstieg aus fossilen Energien. Da gibt es einfach genug, die das nicht gut finden, weil sie damit Geld verdienen. Und die arbeiten, glaube ich, sehr gezielt und sehr gut auch genau gegen das, was wir als Grüne auch auf Bundesebene wollen.
Was ich da jetzt ein bisschen rausgehört habe, ist auf Bundesebene alles blöd und hier auf Landesebene haben wir es aber super gemacht eigentlich.
Nee, also weder ist auf Bundesebene alles blöd, sind auch auf Bundesebene wichtige und gute Entscheidungen getroffen worden. Die gehen viel zu häufig unter, finde ich. Und auch auf der Landesebene ist natürlich auf gar keinen Fall alles gut gelaufen. Also das wäre ja, ich glaube, ich gehöre nicht zu den Menschen, die sich permanent auf die Schulter klopfen und sagen, das haben wir aber schön gemacht. Ich glaube, was gut gelaufen ist auf Landesebene ist, dass wir es geschafft haben, an schwierigen Stellen Kompromisse zu schließen. Und das, finde ich, ist ein Wert an sich, auch wenn viele Leute das vielleicht nicht als Wert ansehen. Aber Kompromisse schließen zu können in schwierigen Situationen ist etwas, was, finde ich, auch Politik an vielen Stellen ausmacht. Und das haben wir auf Landesebene hinbekommen, aus grüner Perspektive.
Sie meinen jetzt auf den letzten Metern die Kompromisse auch, die jetzt noch im Landtag geschlossen wurden?
Es gab auch zwischendurch immer mal wieder welche. Also, dass wir einen Haushalt zustande bekommen haben, mit dem ich zum Beispiel als Grüne an vielen Stellen nicht unbedingt glücklich war, aber dass wir einen Haushalt hatten und dass wir nicht in eine haushaltsfreie Zeit gegangen sind als Land, das ist schon etwas, wo man, glaube ich, schon sagen kann, da haben alle, die daran beteiligt waren, ein bisschen den Hintern zusammengekniffen und tatsächlich auch fürs Land was gemacht und eben Parteipolitik an der einen oder anderen Stelle beiseite gelassen. Die Kompromisse, die in den letzten Wochen, das waren ja wirklich einige, wir haben ja wirklich viele Gesetze noch durchbekommen in den letzten Wochen, die sind ja auch nicht erst wie Kai aus der Kiste in den letzten Wochen entstanden, sondern die Diskussion dazu lief ja auch schon viele Wochen und viele Monate. Und dass wir sie noch hinbekommen haben, hat sicherlich auch was mit dem Druck am Ende der Legislaturperiode zu tun, aber auch mit einer sehr hohen Kompromissfähigkeit innerhalb des Landtages.
Also Ihre Kernthemen sind ja eigentlich unter anderem Klimaschutz und Energiewende. Mhm. Kann man sagen, das sind wirklich die Themen, die die Menschen hier in Thüringen auch auf den Nägeln brennen?
Naja, wenn man sich die Umfragen anguckt, könnte man den Eindruck gewinnen, dass das momentan nicht der Fall ist. Ich glaube aber tatsächlich, dass wenn wir die Frage von Klimaschutz, Energie- und Verkehrswende nicht lösen, wir deutlich größere Probleme bekommen werden, als wir sie jetzt schon haben. Wir sehen das ja, ne, dieser Sommer ist ja auch wieder ein sehr spezieller Sommer. Wir haben so viel Regen wie seit Aufzeichnung der Wetter, Wetteraufzeichnungen wir noch nie hatten. Und das hat natürlich was mit dem Klimawandel zu tun. Und es hat was damit zu tun, wie wir Menschen schützen. Deswegen haben wir ja auch, wir haben ein Plakat, da steht drauf, Klimaschutz ist Menschenschutz, weil es am Ende genau darum geht, einmal Menschen zu schützen vor extremer Hitze, aber auch vor Unwettern. Und diese Starkregenereignisse in den letzten Wochen zeigen ja, dass wir da ja ein riesengroßes Problem haben, was wir bearbeiten müssen. Deswegen, wahrscheinlich ist es für die Leute an vielen Stellen noch zu abstrakt. Aber ich bin schon der festen Überzeugung, das zeigen ja auch Umfragen der letzten Jahre, dass den Menschen schon sehr bewusst ist, dass wir in dem Bereich was tun müssen, wenn wir unsere Lebensgrundlagen schützen wollen.
Aber wie Sie es angehen, scheint die Menschen oftmals zu überfordern. Mhm. Die Menschen denken, ich muss meine Öl- oder meine Gasheizung austauschen, das wird teuer, eine Wärmepumpe wird teuer für mich, ich muss mein Dieselfahrzeug gegen ein E-Auto austauschen, das wird teuer und außerdem gibt es nicht ausreichend Ladeinfrastruktur. Merken Sie nicht, dass das in der Art, wie Sie es umsetzen, falsch ist?
Ich glaube nicht, dass es in der Art, wie wir es umsetzen, also das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Also ich glaube, man muss natürlich an bestimmten Stellen Entscheidungen treffen, um bestimmte Änderungen auch hinzubekommen. Das Gebäudeenergiegesetz zum Beispiel war ein Riesenaufreger, was insofern interessant war, weil es gab ja davor auch schon andere Gebäudeenergiegesetze, die übrigens auch ähnliche Regelungen vorgesehen haben, wo sich niemand darüber aufgeregt hat. Also muss man sich auch immer die Frage stellen, wer sind die Leute, die sowas auch so hochjatzen, dass man tatsächlich darüber nicht mehr sachlich diskutieren kann. Wo ich Ihnen recht gebe, ist bei der Frage, kommunizieren wir den Leuten, ihr müsst jetzt sozusagen ganz viel Geld in die Hand nehmen, oder kommunizieren wir in die Richtung, dass wir sagen, das sind die notwendigen Änderungen, die wir vornehmen, und egal wie groß euer Geldbeutel ist, wir unterstützen euch, oder nicht egal, aber wenn euer Geldbeutel klein ist, unterstützen wir euch dabei, dass ihr diese Transformation mit uns gemeinsam hinbekommt. Ich glaube, das wäre eine ganz andere Herangehensweise, und das meinte ich vorhin auch mit der Frage von Kommunikation. Es ist nicht unbedingt das Gesetz an sich ist schlecht, sondern wie wir darüber reden, was wir darüber erzählen, wie wir den Leuten sozusagen das Gesetz auch insofern schmackhaft machen, dass wir sagen, nein, wir überfordern euch damit nicht, sondern wir haben einen klaren Plan, wie wir dann tatsächlich zu dem Ergebnis kommen oder zu dem Ziel, das in dem Gesetz formuliert ist. Von daher glaube ich nicht, dass die Maßnahmen an sich falsch sind, aber die Art und Weise, wie wir mit der Bevölkerung die Schritte gehen, sind, glaube ich, da haben wir zu wenig Hirnschmalz in die Frage reingesteckt, wie nehmen wir die Leute tatsächlich mit, weil wir wissen eigentlich aus wissenschaftlichen Befragungen, dass viele Menschen sehr wohl bereit sind, diese Maßnahmen mitzutragen, wenn sie sozusagen auch das Gefühl haben, dass es gerecht zugeht und dass sie das auch stemmen können. Und ich fürchte einfach, dass natürlich durch Corona-Pandemie, durch den Ukraine-Krieg sowieso eine generelle Belastung bei den Leuten da ist. Das ist vielleicht ein bisschen abstrakt an der einen oder anderen Stelle, aber viele Leute haben Angst, und ich kann das auch nachvollziehen. Und dann kommen halt eben noch diese Anforderungen der Politik an die Menschen dazu. Und ich glaube, das ist eine schlechte Kombination. Ich glaube, da hätte man tatsächlich auch besser kommunizieren müssen, was zum Beispiel auch die Bewältigung des Ukraine-Krieges und die Folgen daraus mit der Energiewende beispielsweise zu tun haben, weil diese Dinge unmittelbar miteinander auch verknüpft sind.
Aber diesen Vorwurf der Kommunikation, diesen wir stülpen euch was über, quasi, den sind sie ja schon seit Jahren eigentlich ausgesetzt, und das irgendwie nicht mal so langsam an der Zeit, das zu ändern dann.
Ja, die Frage ist, ob der Vorwurf immer so stimmt. Also
der ist zumindest, steht da im Raum.
Ja, genau, der steht im Raum, aber die
auch miteinander da.
Ja, natürlich, wir beschäftigen uns ständig mit diesem Vorwurf, ja, aber die Frage ist ja tatsächlich, wie valide ist dieser Vorwurf, oder ist der nicht auch tatsächlich an vielen Stellen der Versuch politischer Gegnerinnen, grüne Politik zu verunmöglichen? Ich glaube, es ist eine Mischung. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass wir an manchen Stellen manchmal auf diese Art der Kommunikation oder auf die Angriffe, die auch gegen uns gefahren werden, nicht immer gut genug vorbereitet sind. Auf der anderen Seite muss man sich aber eben auch fragen, reden wir da auch von gezielten Desinformationen? Und wenn man sich gerade die antigrünen Narrative anschaut, muss man ganz klar sagen, das sind teilweise gezielte Desinformationen, die da gestreut werden. Und da reden wir nicht nur davon, dass das rechtsextreme Parteien machen, sondern da reden wir auch davon, dass das beispielsweise aus Teilen der CDU kommt. Und da muss man ehrlicherweise sagen, da lügen auch Konservative einfach über grüne Politik. Und es ist ganz schwer, das wissen Sie, glaube ich, als Journalistinnen sehr genau, dass wenn so eine Lüge im Raum ist und wenn die verfängt, es auch sehr, sehr schwer ist, sowas wieder zurückzuholen. Und deswegen möchte ich, also ich lasse es so nicht stehen, dass immer wir adressiert werden mit, ihr müsst ja mal da, über euer Image und was die Leute über euch denken. Natürlich bearbeiten wir das und das versuchen wir auch permanent. Aber wir arbeiten halt auch gegen ganz viele antigrüne Narrative, die wir gar nicht in der Hand haben.
Aber Sie geben auch immer wieder Angriffsflächen dafür, ne?
Ich glaube, also natürlich geben einzelne Leute Angriffsflächen dafür.
Veggie Day war es vor Jahren.
Gut, aber
mal.
Wie lange ist das her?
Nein, das ist lange
aber
her.
Auch das aber ist eine Lüge gewesen.
Es gab auch mal irgendwie 5 Euro den Liter.
Ja, auch das ist auch Ewigkeiten her. Da war ich noch nicht mal in der Partei.
Ja, genau, aber es ist Ewigkeiten her. Aber es scheint sich ja über Jahre zu ziehen, dass die Grünen immer mal wieder eine Vorlage bieten für so etwas.
Aber auch das mit dem Veggie Day ist quasi aus unserem Wahlprogramm völlig falsch rausgenommen worden. Auch da ist gezielt eine Lüge verbreitet worden. Und dementsprechend...
Ja, gut. Ich glaube, einige Mitglieder hätten das gerne.
Den Veggie Day?
Ja.
Ja,
also, nicht wenige möglicherweise sogar.
Das weiß ich gar nicht, ja. Aber die Frage ist, ob man mit solchen Maßnahmen tatsächlich strukturelle Probleme löst. Ne? Dass man, ich finde, man kann sowas als Angebot machen. Hey, überlegt doch mal, ob ihr bei euch in der Kantine einen Veggie Day machen wollt. Okay, das finde ich auch völlig in Ordnung. Ich glaube, niemand von uns würde auf die Idee kommen, ein Gesetz zu schreiben, in dem er reinschreibt, so, jetzt müsst ihr alle einen Veggie Day machen. Also das würde auch bei uns niemand machen. Von daher finde ich schon, dass man da immer ein bisschen aufpassen muss, was wird auch eben einfach uns zugeschrieben. Und ich erlebe das ja auch selber im Wahlkampf, ich erlebe das auch als Abgeordnete, dass Leute ein interessantes Bild auch von uns als Grünen haben, die dann auch überrascht sind, wenn sie dann mal mit uns gesprochen haben und feststellen, okay, die sind gar nicht so komisch, wie über sie erzählt wird. Ja.
Apropos Bild, was bei der Präsentation Ihrer Wahlkampagne fehlte, das war ein Plakat zum Thema Zuwanderung, Migration. Und das, obwohl Ihre Partei ja seit Jahren das zuständige Ministerium leitet. Hm. Haben die Grünen vor den vielfältigen Problemen auf diesem Gebiet kapituliert?
Also wir haben noch nie ein Plakat zur Migration gehabt, auch in vorhergehenden Wahlkämpfen im Übrigen nicht, auch wo wir schon sozusagen dieses Thema verantwortet haben. Für uns ist Migrationspolitik ein Querschnittsthema. Also Zuwanderungspolitik findet in allen anderen Politikbereichen statt. Also da, wo wir drüber reden, dass wir für alle Kinder gleiche Bildungschancen auf den Weg bringen wollen, dann gilt das natürlich auch für Menschen, die zu uns kommen, weil sie zu uns flüchten oder weil sie durch Arbeitsmigration zu uns kommen. Für mich braucht es kein eigenes Migrationsplakat, weil ich der Meinung bin, dass wir diese Sachen in den Themen tatsächlich mitdenken. Das ist eigentlich auch immer unser Gedanke gewesen.
Aber Sie verantworten das ja?
Wir verantworten das ja.
Und Sie haben gemerkt, es hat nicht funktioniert offensichtlich. Und Ihre Ministerin hat sogar für die Migration dann die Zuständigkeit verloren, weil es so schlecht lief, wie es lief.
Also ich würde dann mal beim Anfang anfangen. Also Migration ist ja nicht nur das Verwalten der Erstaufnahmeeinrichtungen in Suhl und das Verteilen von Geflüchteten, sondern Migrationspolitik ist ja deutlich vielfältiger. Das heißt, viele Kabinettsmitglieder in der rot-rot-grünen Kabinett verantworten Migrationspolitik. Das ist einfach so.
Aber einer oder in dem Fall einer hat
in einem Haus steht es mit drin, das ist richtig. Und ja, da würde ich auch sagen, haben wir bestimmte Dinge nicht gemacht, die wir hätten tun sollen. Das wäre, glaube ich, etwas, also hätten wir, das ist halt immer so ein bisschen hätte Fahrradkette, ne? Hätten wir gewusst, dass wir in der zweiten Legislaturperiode in einer Minderheitsregierung landen, glaube ich, hätten wir in der ersten Legislaturperiode auch bestimmte Sachen noch tatsächlich angefasst und gemacht, also beispielsweise ein Integrationsgesetz auf den Weg gebracht etc. pp. Das Problem mit der Zuständigkeit für die Migration, das ist, glaube ich, was Leute nach außen gar nicht verstehen, weil wer weiß schon, was Dienst- und Fachaufsicht ist. Ne? Also unsere Ministerin hatte nie die Dienstaufsicht über diejenigen, die tatsächlich für die Erstaufnahmeeinrichtungen.
Ja, aber sie stand dafür eben immer in der Kritik bei den Landräten,
genau, sie stand
bei
dafür
den Oberbürgermeistern.
Kritik, hatte aber faktisch kein Durchgriffsrecht an bestimmten Stellen. Das muss man halt auch ehrlicherweise sagen. Das hätte man viel früher lösen müssen, dieses Problem. Wir haben es dann im Prinzip in einer Akutsituation gelöst und haben es dem Innenministerium, das schon die Dienstaufsicht, haben wir auch die Fachaufsicht drüber gegeben an dieser Stelle. Aber ich denke, die großen Weichen, die wir hätten stellen müssen...
Ja gut, wenn es gut gelaufen wäre, hätte man es ja andersrum gemacht.
Wenn es gut gelaufen... Nein, ich glaube nicht, nein. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da muss ich auch meine Ministerin in Schutz nehmen. Wer glaubt, dass die Ministerin diejenige ist, die alle Entscheidungen trifft und die im Ernstfall auch die Entscheidungen blockiert, der ist, glaube ich, falsch gewickelt. Da ist die Verwaltungsebene definitiv auch in der Pflicht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, hat die Verwaltungsebene, und das tut sie bis heute, ja, hat die Verwaltungsebene aktiv bestimmte Prozesse blockiert. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, kann Doreen Dehnstedt nichts dafür. Da hat sie wirklich viel versucht und hat auch viel versucht zu ändern. Ich glaube tatsächlich, man muss diese Frage der Migrationspolitik generell anders aufstellen. Sowohl was die Verwaltungsebenen angeht, was die Zuständigkeiten angeht, als auch die Frage der Ausrichtung. Wenn wir weiterhin, ich erlebe es immer wieder, dass unser Ministerium den Ausländerbehörden klare Ansagen gibt und die Ausländerbehörden es ignorieren. Sie ignorieren es einfach. Und so kann man keine gute Migrationspolitik machen, so kann man keine Willkommenskultur prägen, wenn die Verwaltungsebenen bestimmte Dinge ignorieren. Und da müssen wir ganz dringend dran. Da muss es ganz klare Ansagen geben. Da brauchen wir auch mehr Unterstützung von der Bundesebene. Es gab ja jetzt ein paar Änderungen, sowohl im Staatsangehörigkeitsrecht als auch bei der Frage zum Beschluss zum Haushalt gab es ja nochmal eine Ansage zum der Auflösung des Arbeitsverbotes für Geflüchtete. Das sind richtige Schritte, die brauchen wir auch. damit wir tatsächlich eine andere Migrationspolitik machen können, die nicht nur irgendwie auf die Defizite in dem Bereich abstellt.
Ich finde es ein bisschen schwierig zu sagen, naja, wir denken das immer mit und dem Wähler irgendwie nicht zu zeigen, wie die eigene Position dort ist.
Das steht ja in unserem Wahlprogramm.
Das steht ja in dem Wahlprogramm, aber ich meine...
Also ich rede, glaube ich, relativ viel über Migration. Ich glaube, wer möchte, kann unsere Position dazu wahrnehmen. Ich weiß nicht, was es hilft, wie Mario Vogt auf ein Plakat zu schreiben, wir Thüringer sind gegen illegale Migration. Was sagt das dann den Leuten? Das ist ein rechtes bis extrem rechtes Narrativ, was er da bedient. Und ich habe keine Lust, bei dieser Show mitzumachen. Ich möchte eine Migrationspolitik, die Menschen willkommen heißt und gleichzeitig dafür sorgt, dass hier unsere Verwaltung nicht überfordert sind. Das ist das, was ich will. Da nützen mir irgendwelche komischen Parolen mit illegaler Migration überhaupt nichts. Sondern da muss ich klar handeln. Ja, ich kann immer rumlaufen und sagen, wir wollen keine Migrantinnen und Migranten. Ich kann auch rumbrüllen und sagen, ich möchte eine Mauer um Europa bauen. Ja, aber damit löse ich keine Probleme hier vor Ort. Ich habe da einfach keine Lust zu. Ich will da nicht mitmachen. Ich will bei diesem menschenverachtenden Narrativen nicht mitmachen. Wer wissen möchte, wie ich zur Migration stehe, der kann das nachhören. Ich werde das sicherlich auch im Wahlkampf an der einen oder anderen Stelle thematisieren. Das machen wir auch. Wir haben das zu unserem Jahresempfang, war das unser Thema. Da haben wir klar gesagt, das sind unsere Vorstellungen für die Migrationspolitik. Aber ich mache bei dieser Antimigrationsdiskussion nicht mit. Ich werde mich da ganz klar dagegen stellen.
Dann beweisen Sie Ihr Rückgrat, indem Sie sagen, diesen Diskurs führen wir nicht mit.
Nicht auf diese Art und Weise. Ich bin gerne bereit, einen Ermöglichungsdiskurs zu führen. Ich bin gerne bereit, wenn wir anerkennen, dass wir eine Einwanderungs- und Migrationsgesellschaft sind, was wir schon seit vielen Jahren sind, dass wir auch die Voraussetzungen dafür schaffen, dann bin ich gerne bereit, sachlich über sowas zu diskutieren. Wenn es aber immer nur darum geht, Abschottungsdiskussionen zu führen, wie können wir uns vor Menschen schützen, weil das ist es ja das am Ende, was wir machen, wie können wir dafür sorgen, dass es den Menschen, die zu uns kommen, noch schlechter geht, da bin ich nicht dabei, das mache ich nicht mit.
Das ist ja Ihr erklärtes Ziel quasi, das Zurückdrängen der Extremrechten. Kann man sagen, die Grünen haben in Thüringen zu wenig Rückgrat bewiesen?
Nein, auf gar keinen. Okay, Entschuldigung, das war ein kurzes hysterisches Lachen. Nein, also ich glaube, wir gehören zu denen, die immer versuchen, dort auch standhaft zu sein, auch auf der kommunalen Ebene. Das hat, ich glaube schon, dass wir viel Haltung und Rückgrat an dieser Stelle haben. Aber auch da stellt sich natürlich die Frage, ist unsere Gesellschaft, ist unsere Verwaltung, ist Politik auf diese große Bedrohung einer extrem rechten Partei vorbereitet? Und da würde ich sagen, wir haben das ja auch, gibt ja auch Papiere von uns zum Thema wehrhafte Demokratie. Was kann man da tun? Wo kann man nachschärfen? Da muss man ehrlicherweise sagen, sind zu spät bestimmte Dinge passiert. Und ich glaube, man kann nicht sagen, die Politik ist dafür zuständig für den Rechtsruck, sondern das ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Da gehören auch die Medien dazu. Die Frage von, wie berichtet man beispielsweise über bestimmte Sachen, da gehören zivilgesellschaftliche Organisationen dazu, da gehören Unternehmen dazu. Ich bin zum Beispiel sehr dankbar, dass das weltoffene Thüringen es geschafft hat, in den letzten Monaten tatsächlich, ich habe da wirklich lange drauf gewartet und habe gedacht, es muss doch irgendwann mal einen Aufschrei geben, weil auch den Unternehmen muss doch klar sein, dass diese Art des Rassismus, der hier permanent hoch und runter diskutiert wird, auch dafür sorgt, dass wir unsere Zukunftsfähigkeit im Ernstfall verspielen, unsere Internationalität an vielen Stellen ja auf dem Spiel steht. Und deswegen bin ich da sehr dankbar dafür, dass alle jetzt auch erkannt haben, dass es auch ihre Verantwortung ist, da tatsächlich was dagegen zu tun. Und ich glaube, wir müssen das gesamtgesellschaftlich denken. Wir alle müssen gemeinsam was dagegen tun. Das ist so eine Alltagsaufgabe, aber das ist auch eine Aufgabe, die wir tatsächlich am Arbeitsplatz wahrnehmen müssen. Und wir sind als Grüne, glaube ich, schon diejenigen, die sehr klar gegen die AfD stehen und gegen die Extremrechte. Also da ist den Schuh, dass wir da nicht genug Rückgrat gehabt haben, den ziehe ich mir nicht an. Wir sind da eine treibende Kraft auch im Thüringer Landtag gewesen.
Also zumindest fordern Sie immer wieder, stärker gegen Rechtsextremismus vorzugehen, gegen Hasskriminalität, gegen die Mafia. Und eine Abschaffung des Verfassungsschutzes, also des Landesamtes für Verfassungsschutz, das wollen Sie zumindest prüfen. Mhm. Aber wie wollen Sie auf diesen Gebieten ohne einen Geheimdienst etwas ausrichten? Braucht man nicht einfach so eine Behörde? Mhm. Man kann einfach, wenn man so will, ohne so etwas im Geheimen kaum geben diese Art der Kriminalität etwas ausrichten, weil es also offen dagegen zu ermitteln, dürfte schwierig sein.
Naja, wenn wir uns angucken, welche Quellen der Verfassungsschutz benutzt, dann sind davon 80% offen zugängliche Quellen.
So. Also ja, dann könnte man sagen, wir müssen ihn reformieren und er muss noch geheimer sein.
Genau, also das ist ja das, deswegen steht bei uns im Wahlprogramm, weil das bei uns auch immer wieder innerhalb der Partei eine große Diskussion ist. Und diese Diskussion verändert sich natürlich auch mit den Herausforderungen, die man auf dem Tisch liegen hat. Die Überlegung, wie geht man mit einem Inlandsgeheimdienst um oder beziehungsweise wie kann sowas aufgestellt sein, die gibt es ja schon immer. Bei den Grünen, ne, die Linken diskutieren da auch sehr intensiv drüber, auch in der Sozialdemokratie.
Die Linken wollen ihn abschaffen.
Die Linken wollen, genau, die haben da eine klare Position dazu. Bei uns ist sozusagen tatsächlich die Überlegung, wie kann sich ein Staat, eine Demokratie von innen heraus gegen die Feinde aus dem Inneren auch tatsächlich verteidigen. Braucht es dazu tatsächlich einen Geheimdienst oder braucht es eine gut aufgestellte analytische Arbeit, wissenschaftliche Ebene, die sich mit sowas beschäftigt. Und sind da nicht sozusagen das Vorgehen gegen konkrete Straftaten, Volksverhetzung etc. pp. Polizeiaufgabe. Ich würde mir tatsächlich wünschen, und es wäre vielleicht auch ein Teil, den wir als wehrhafte Demokratie in den nächsten Monaten tun müssten, dass wir uns tatsächlich die Institutionen, die wir haben, nochmal genau anschauen und gucken, sind die tatsächlich dafür geeignet, die Herausforderungen, die wir gerade auf dem Tisch liegen haben, zu bewältigen. Und beim Verfassungsschutz habe ich da meine Fragezeichen. Beim Bundesverfassungsschutz kann man sicherlich feststellen, da sind einige Dinge passiert, ja, auch jetzt unter der Ampel, da sind ein paar Sachen auch besser geworden. Aber ist die Art und Weise tatsächlich die richtige Herangehensweise? Das ist das, was ich diskutieren möchte. Ich möchte nicht einfach in so eine Rhetorik verfallen, wie jetzt. Die CDU sagt immer, wir müssen den Verfassungsschutz stärken und die Linke sagt, wir müssen ihn abschaffen. Ich will darüber sprechen, welche Instrumente brauchen wir, um wehrhafte Demokratie umzusetzen. Ist dieser Verfassungsschutz, und da würde ich schon sagen, ja, das ist so, der Verfassungsschutz, so wie er aufgestellt ist, ist aus meiner Sicht nicht mehr zeitgemäß in dem Bereich. Und ich möchte natürlich auch eigentlich in einem Staat leben, in dem es keinen Inlandsgeheimdienst braucht, in der besten aller Welten. Ja. Jetzt muss man sich halt die Frage stellen, braucht es geheimdienstliche Mittel, um beispielsweise gegen die AfD vorzugehen? Und wie sind die aber dann auch aufgestellt? Also machen wir das einfach so, wie wir es die letzten 50 Jahre gemacht haben, oder lassen wir uns da auch was Neues einfallen? Die Diskussion will ich führen. Und da immer mit dem Hintergrund, dass es mir darum geht, diese Demokratie zu schützen. Und man muss aber manchmal, und das wissen wir aus dem NSU-Komplex, wir haben halt auch feststellen müssen, wir mussten Demokratie auch eine Zeit lang mal vor den Verfassungsschützern schützen. Und das, finde ich, darf auf gar keinen Fall wieder passieren. Und deswegen müssen wir diese Diskussion führen.
Aber diese Zeit scheint ja vorbei zu sein. Also seitdem hat sich ja auch in den Verfassungsschutzorganen der Länder und des Bundes einiges getan.
Natürlich hat der NSU an der Stelle was ausgelöst, da sind Dinge passiert. Aber ob die ganzheitlich und tiefgreifend genug passiert sind, da habe ich ein Fragezeichen. Ich würde aber ungern immer nur über den Verfassungsschutz diskutieren, sondern ich glaube, wir brauchen eine Diskussion über, wie sieht unsere Sicherheitsarchitektur aus? Und da sind wir, ne, das Thema Mafia haben Sie ja gerade auch erwähnt, sind wir eigentlich gut genug vorbereitet auf diese Form von organisierter Kriminalität beispielsweise, die auch demokratiegefährdend sind? Weil wenn eine bestimmte Struktur, wie beispielsweise die 'Ndrangheta in Thüringen, im großen Stil Geld wäscht, dann ist das demokratiegefährdend. Und das müssen wir, glaube ich, auch nochmal viel stärker diskutieren. Und da braucht es eine generelle Diskussion über die Sicherheitsarchitektur.
Ein anderes Thema, was jetzt auch immer wieder hochkocht, jetzt mit den Ferien, vor allem sind Thüringer Schulen. Mhm. Sie wollen an den Schulen Noten in den musischen, künstlerischen und sportlichen Fächern abschaffen. Ist das wirklich das Richtige jetzt quasi in Anbetracht der vielfältigen?
Ja, wenn man sich nur diesen Einsatz rausgreift, würde ich Ihnen die Frage beantworten, nein. Das ist natürlich nicht die Antwort auf die Probleme, die wir haben. Ich finde es immer interessant, dass man nur diesen Einsatz rausgreift. Ich glaube, unser Bildungskapitel im Wahlprogramm ist sehr umfangreich. Es beschäftigt sich sehr intensiv mit Inklusion und auch mit der Frage, wie wir unsere Schullandschaft weiterentwickeln. Das ist ein ganz kleiner Aspekt, den wir da vorschlagen. Der aber natürlich nicht die Probleme löst. Da sind wir uns einig. Das ist eine große Diskussion gewesen in den letzten Wochen. Ich würde aber gerne eher auf die Aspekte abstellen, die tatsächlich Inklusion an den Schulen und ein gutes Umfeld für Schülerinnen, Lehrerinnen sicherstellen. Und da ist jetzt das tatsächlich eher weniger das, was ich Ihnen antworten würde bei der Frage, wie wollen Sie die Thüringer Schulen weiterentwickeln?
Aber das ist halt so der Satz, der bleibt. Wenn man an die Schulpolitik der Grünen denkt, ist es halt eben das, was
warum?
Nachher...
Warum bleibt das als Satz?
Sagen Sie ist mir.
Also,
weil das halt polarisiert, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, das mag sein, dass das polarisiert, viele Dinge polarisieren. Die Frage ist, ich habe das schon auch wahrgenommen, dass die DPA das rausgegriffen hat. Warum? Ich weiß es nicht, auf welcher Grundlage genau dieser Aspekt rausgegriffen worden ist. Man hätte auch rausgreifen können, wir setzen uns für multiprofessionelle Teams ein. Wir wollen tatsächlich, dass alle Schülerinnen und Schüler die gleichen Chancen an der Schule bekommen. Ist vielleicht nicht so knackig, polarisiert vielleicht nicht so sehr, ist aber eigentlich Kern unserer Bildungspolitik. Und deswegen lasse ich mich auf diesen Satz nicht festnageln, auch wenn ich ihn natürlich trotzdem für richtig halte. Das ist aber nicht Kern unserer Bildungspolitik. Das ist ein kleiner Vorschlag in einem großen Konglomerat an bildungspolitischen Vorschlägen.
Was wollen Sie denn machen, um die vielfältigen Probleme bezüglich des Lehrermangels an Schulen anzugehen?
Ja, ich glaube, erstens hat Rot-Rot-Grün schon sehr viel gemacht in dem Bereich, dass wir in der ersten Legislaturperiode erstmal damit beschäftigt waren, überhaupt den Stellenabbaupfad tatsächlich auszusetzen. Auch bei den Lehrerinnen war schon eine große Herausforderung. Das Quereinsteigerprogramm ist, glaube ich, etwas, was sehr wichtig ist. Aber auch da müssen wir natürlich nachschärfen, was die praktische Umsetzung angeht. Wir haben jetzt die Studienausbildung mit einem größeren Praxisbezug eingeführt. Ich glaube, da haben wir viele Maßnahmen getroffen. Aber das sind halt ganz häufig Maßnahmen, die greifen halt nicht nach 2 Wochen. Es dauert einfach einen Moment, bis Menschen ausgebildet sind und bis sie in der Lage sind, tatsächlich dann auch vor Ort an den Schulen zu sein. Ich würde mir einen Aspekt, der bei uns im Wahlprogramm ja auch drin steht, ist eine größere Kooperation von Schulen, um tatsächlich Ressourcen zu schonen. Das ist, glaube ich, das, was wir auf jeden Fall zeitnah sehr zügig angehen müssen, damit wir zum Beispiel kleine Standorte erhalten können, aber denen trotzdem natürlich Arbeit abnehmen können, gerade was Verwaltungsaufwand angeht. Und ich glaube, wir werden einfach in eine Phase kommen, in der es jetzt gerade nochmal sehr anstrengend für alle Beteiligten werden wird. Das ist einfach so. Wir werden nicht, also wir können uns die Lehrerin nicht herzaubern. Wir können sehr dafür werben, dass Menschen in den Lehrerinnenberuf zurückkehren oder als Quereinsteiger dort reinkommen. Wir sehen aber auch, dass die Geburtenzahlen jetzt auch wieder runtergehen. Das heißt also auch, die Herausforderungen verändert sich auch dahingehend wieder, dass wir dann vor allen Dingen auch darüber diskutieren, wie wir die Schulstandorte in den ländlichen Räumen erhalten. Und da sind diese Kooperationen aus meiner Sicht, also zum Erhalt dieser Standorte besonders wichtig.
Weniger Noten braucht man ja weniger Lehrer. Also vielleicht war das Ihre Intention dahinter.
Nein, überhaupt nicht, weil man nämlich, wenn man keine Noten vergibt, sogar mehr Arbeit hat, weil man dann nämlich eine andere Bewertung vornehmen muss, die vielleicht dazu führt, dass man zum Beispiel schriftlich benotet oder dass man das anders macht. Das ist ja der Punkt. Also bei Notenabschaffen geht es uns ja nicht darum, dass wir sagen, eure Leistung wird nicht bewertet, sondern es geht uns darum, dass Kinder ein anderes Feedback bekommen. Und bei Musik und bei Sport, da haben wir einfach körperliche Voraussetzungen. Die können die Kinder sehr schwer ändern. Ob ein Kind singen kann oder nicht, das kann es nur bedingt beeinflussen. Genauso ist das beim Sport. Und darum geht es ums. Es geht ums darum, dass Kinder Spaß daran haben und nicht den Spaß verlieren. Ich kenne ganz viele Kinder, die hassen ihren Sportunterricht, weil sie einfach selber unsportlich sind oder weil sie da keine Lust zu haben. Und ich glaube, das kann auch nicht das Ziel sein, wenn die dann mit einer 5 nach Hause kommen. Da ist keine Motivation da. Wir wollen doch aber, dass Kinder Sport machen und dass sie Spaß dran haben, dass sie musizieren und dass sie Spaß dran haben. Vielleicht können wir einfach wegkommen von dieser Idee, dass dort irgendwie ein Leistungsdruck uns was helfen würde. Das tut er nicht. Und darum geht es uns. Ne? Also bei den Sachen, die ich als Kind nicht ändern kann, ja, oder nur bedingt tatsächlich auch zu gucken, dass man die Kinder nicht demotiviert.
Wie war es denn bei Ihnen? Mochten Sie Musik, Kunst, Sport?
Ich hatte mit keinem davon was große Probleme. Ich kann nicht besonders gut zeichnen. Das kann ich wirklich gar nicht. Aber Sport war für mich kein Problem und Musik auch nicht.
Das ist kein persönlicher Hass den Fächern.
Es ist kein persönlicher Hass. Ich habe sehr gerne Sport gemacht. Sogar auch noch in meiner Freizeit.
Sie haben zu Beginn des Gesprächs sich als möglicher Koalitionspartner, sage ich mal, der CDU auch ins Gespräch gebracht. Wir schauen mal, wie die sich so positioniert. Mhm. Jetzt wissen wir, die CDU, für die wird es definitiv keine Abschaffung des Verfassungsschutzes geben. Für die CDU wird es keine Abschaffung der besonderen Leistungsfeststellung geben. Mit Sicherheit auch keine Abschaffung von Noten. Mhm. Haben Sie sich nicht dann mit Ihrem Wahlprogramm schon wieder ein Stück weit aus dem Spiel genommen? Und
naja gut, in dem Fall hätte bei den Koalitionsmöglichkeiten, die im Raum stehen, wenn man nur das Wahlprogramm betrachtet, hätten sich ganz viele Menschen gerade aus der Koalition rausgenommen. Also auch eine Koalition zwischen CDU und SPD wäre an vielen Stellen schwierig. Ich glaube, wir sind nicht an dem Punkt, wo wir eins zu eins unsere Vorstellungen umsetzen können. Das sind wir schon in den letzten 5 Jahren nicht gewesen. Die Frage ist aber, ist man zum Beispiel an bestimmten Stellen ein Korrektiv? Also ich verstehe uns, ich würde uns jetzt nicht als, also in Thüringen als den natürlichen Partner der CDU betrachten. Schlicht und ergreifend, weil wir an vielen sehr, wie Sie gerade beschrieben haben, entscheidenden Punkten sehr weit auseinander liegen. Die Frage ist aber ja trotzdem, wie kann man, da sind wir bei der Kompromissbereitschaft, für Thüringen gute Politik machen. Und vielleicht sind diese Reibungspunkte auch wichtig, um am Ende in der Mitte zu landen und eine gute Entscheidung zu treffen. Natürlich gibt es rote Linien. Also für mich gibt es ganz klare rote Linien.
Die sind?
Die sind beispielsweise in der Migrationspolitik. Wir können darüber reden, wie wir, das habe ich vorhin gesagt, unsere Verwaltung, unser Land darauf vorbereiten können, eine Migrationsgesellschaft zu sein. Ich will aber keine weiteren Härten für beispielsweise Geflüchtete. Also wenn wir wieder über Care-Pakete, über Arbeitsverbote oder Arbeitszwang für Geflüchtete sprechen, da bin ich wirklich hart. Also das wäre für mich ein No-Go. Aber zum Beispiel bei der besonderen Leistungsfeststellung. Auch da hat sich ja die CDU in den letzten Wochen ein Stück weit bewegt, dass sie es zumindest reformieren wollen, dass wir darüber reden wollen. Ne, das könnte ja ein Kompromiss sein an der Stelle. Also ich glaube, das ist das Angebot, dass wir gemeinsam Lösungen finden, aber bitte sachlich, auf einer sachpolitischen Ebene, auf einer evidenzbasierten Ebene. Ne? Also ich habe keine Lust, Politik, populistische Politik zu machen, die am Ende niemandem was bringt, die zwar eine schöne Schlagzeile ist, die aber nichts ändert. Darauf habe ich keine Lust. Und das ist mein Angebot, auch in Richtung der CDU, wenn sie irgendwann wieder vom Baum runtergekommen sind, indem sie versuchen, mit populistischen Parolen AfD-Wähler einzufangen, bin ich gerne bereit, mit ihnen auch darüber zu reden, wie wir das Land weiterbringen können.
Wenn Sie es nicht in den Landtag schaffen sollten, also Ihre Partei, was gibt es für einen Plan B bei Ihnen? Nehmen Sie dann Ihr Studium wieder auf?
Das ist eine gute Frage.
Danke.
Ich hab keinen Plan B. Momentan, weil ich gar keine Zeit habe, darüber nachzudenken. Ich gucke mal. Ich glaube nicht, dass ich mein Studium wieder aufnehme. Mal abgesehen davon, dass ich das in Thüringen gar nicht studieren kann.
Vielleicht können Sie noch mal sagen, was Sie studiert haben.
Ich habe Geschichte, Afrikanistik und niederländische Sprachwissenschaft studiert. Das kann man in Thüringen nicht studieren. Das kann man auch, glaube ich, so in der Kombination gar nicht mehr studieren, weil das noch ein Magisterstudiengang war. Aber es gibt schon so ein paar Interessenlagen, die ich habe. Aber vielleicht mache ich auch was ganz anderes. Also ich halte es da mit Astrid Rothe-Beinlich. Wir gucken mal, was nach dem 1. September ist. Und ich denke, ich finde da schon meinen Platz. Vielleicht werde ich auch Lehrerin. So als Drohung. Nein, alles gut. Nein, also mal schauen. Ja.
Eine Drohung zum Abschluss. Frau Henfling, herzlichen Dank für das offene Gespräch.
Sehr gerne.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war der politische Podcast Reden wir über Thüringen im Sommer 2024 im Vorfeld der Landtagswahl im September. Am kommenden Donnerstag begrüßen wir an dieser Stelle wieder Sie mit einer weiteren Folge.
For almost 40 years, DR Power Equipment has been the go-to for homeowners who want professional-level outdoor power equipment. Whether you're managing acres of overgrown fields or just want to have the best lawn on the block, DR Power has everything you need to conquer your piece of the outdoors. Visit drpower.com today to learn more and shop the sale.
This country was built on a distinctly American work ethic. But today, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries, sending away good jobs and diminishing our capability to make things. American Giant is pushing back against that tide. They make the kind of high-quality clothing staples you need for a comfortable, stylish, and active summer wardrobe. Like vintage-style tees, tough tank tops, breathable polos, lightweight sweatshirts, shorts, and so much more. All made right here in the USA. From growing the cotton to adding the final touches. So when you buy American Giant, you create jobs for seamsters, cutters, and factory workers in towns and cities across the United States. And it's about more than an income. Jobs bring pride, purpose. They stitch people together. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.